vielleicht auch hier ein kleiner Hinweis darauf, dass Scheitern ja überhaupt bedeutet, dass ich zunächst mutig war. Ich habe mich getraut. Das heißt, auch wenn ich gescheitert bin in diesem ersten Anlauf, dann heißt das ja nur positiv, dass ich mich getraut habe und allein das gehört schon gefeiert.
Das sagt Dejan Stojanovic. Scheitern ist sein Thema. Und wie er mit diesem Thema heute Geld verdient, das erzählt er uns im Flopcast. Mein Name ist Anja Bolle. Schön, dass ihr dabei seid.
Der Flopcast. Wenn Scheitern zu neuen Träumen führt. Euer Podcast für Unternehmerinnen und Unternehmer. In Kooperation mit Lexware.
Dejan Stojanovic ist begeistert vom Scheitern und von Scheitergeschichten. Und das schon, bevor er selbst mal gescheitert ist. Eigentlich wollte Dejan Stojanovic Anwalt werden. Er hat Jura studiert, sich vor der Rechtsanwaltsprüfung dann aber entschieden, lieber Unternehmer zu werden. Also hat er zusammen mit einem Freund ein Startup gegründet, eine Verkaufsplattform für Neuwagen. Gleichzeitig hat er das Veranstaltungsformat Fuck Up Nights in Österreich groß gemacht, wo Unternehmer und Unternehmerinnen von ihren eigenen Fehlentscheidungen und Fehlern berichten können. Das hat ihn allerdings nicht davor bewahrt, selbst mit seinem Startup zu scheitern, obwohl es zu Beginn in der Branche hoch gelobt wurde. Mit dem Branding Failure Enthusiast hat er sich dann ein neues Geschäftsmodell rund um das Thema Scheitern aufgebaut. Wie das aussieht, darüber sprechen wir. Hallo Dejan, herzlich willkommen im Flopcast.
Hallo, ich freue mich, hier zu sein.
Es gibt ja so einige Geschichten von Unternehmerinnen und Unternehmern, die scheitern und dann ja feststellen, dass das gar nicht so schlecht war. Und die erzählen dann, was sie daraus Positives gezogen haben. Bei dir war schon eine, ich nenne es jetzt mal, Scheiterbegeisterung da, bevor du selbst gescheitert warst, oder?
Ja, genau, richtig.
Wo kam die her?
Ja, du, ich glaube, dass Scheitern einfach Teil des Erfolges ist und nicht das Ende oder selten das Ende ist. Und weil ich immer schon ein bisschen das Unternehmergehen in mir hatte, glaube ich, hatte ich es irgendwo auch im Bauch gefühlt, dass es nicht per se um diese individuelle Betrachtung ist von einer Sache, die nicht nach Plan geht, sondern was heißt das im ganzen großen Kontext. Mhm. Und tatsächlich habe ich mein Startup gegründet und parallel die Fuck Up Nights nach Österreich gebracht. Also habe ich mich mit dem Thema beschäftigt, bevor ich noch mit meinem Startup ein Hashtag Epic Fail hingelegt habe. Aber ich wurde nur bestätigt in meiner These und in meiner Meinung, dass nicht nur ich und bei mir es vielleicht das Beste war, was mir als Unternehmer bisher passieren konnte, sondern auch bei vielen anderen Menschen auch das der Fall war.
Bevor wir über dein Startup sprechen, würde ich gerne mal noch weiter vorne anfangen. Kurz vor der Rechtsanwaltsprüfung hast du dich umentschieden, obwohl gut bezahlter Anwalt für viele ja eigentlich wie ein Traumjob klingt. Für dich aber nicht, oder? Wie kam das?
Ja doch, also tatsächlich hatte ich schon sehr viel Spaß in der Juristerei, wie wir das hier in Österreich sagen. Ich war schon mit Herzen dabei. Aber tatsächlich habe ich auch irgendwo das Gefühl gehabt, mehr machen zu können, woanders vielleicht noch mehr aufgehen zu können. Und das war tatsächlich in der Selbstständigkeit. Und dann gab es diesen Moment. Ja, ich habe mich tatsächlich in Österreich, in Wien, so ein bisschen wie der Harvey Specter gefühlt. Hatte auch sehr viel Spaß in diesem Beruf. Nur, wie gesagt, wenn die Berufung irgendwie lauter ist und größer ist und man folgt dem Herzen, dann macht man das auch. Und für mich war das Grund genug, es zumindest probiert gehabt zu haben, ohne mir dann später irgendwann mal vorzuwerfen mit, was wäre wenn gewesen. Und tatsächlich, ja, das Startup ist gescheitert, aber ich kann heute tatsächlich auch sagen, es war das Beste, was mir passieren konnte.
Dann reden wir einmal über dieses Startup, was das war. Du hast eine Online-Plattform gegründet oder mitgegründet, auf der man Autos kaufen konnte, Neuwagen. Und das Besondere war dann, ich sag mal, der Crowd-Faktor, so nenne ich es jetzt mal.
Ja, genau, genau.
Wie hat sich denn der Autokauf auf eurer Plattform vom normalen Autokauf unterschieden?
Um das Problem einmal zu verstehen, welches wir lösen wollten, war, dass dieser ganze Neuwagenhandel, Neuwagenkauf ja total konfus und intransparent war und vielleicht noch heute ist. Das heißt, unterschiedliche Preise für das gleiche Auto, für unterschiedliche Gender, für unterschiedliche Altersgruppen, keiner kennt sich aus. Hier ist einmal ein Rabatt höher, bei dem anderen Händler wiederum niedriger. Und es ist sehr, sehr verwirrend. Und das war einfach die Entwicklung, die Marktentwicklung damals, dass mit diesen Rabattschlachten, ja, mit Rabatten um sich geworfen wurde. Und wir haben das selbst auch einmal erfahren und wollten eben genau diesem Crowd-Faktor, Power of the Crowd, gemeinsam sind wir stärker, dieses Prinzip wollten wir anwenden. Und das hat sich in unserer These so dargestellt, dass quasi du, Anja und ich, auch wenn wir uns nicht kennen, aber wenn wir zufällig den gleichen Mini Cooper haben wollen, also sprich die gleiche Marke und die gleiche Type, dann sind wir doch zu zweit bei einem Händler doch mit einer größeren Verhandlungsmacht ausgestattet als jeweils individuell. Und wenn wir dann 5 oder 50 sind, dann schaut es schon mal ganz anders aus. Und wir können für private Käuferinnen und Käufer tatsächlich sowas wie Firmenrabatte rausholen, die für alle gleich sind, die fair sind. Und entsprechend ist das auch eine Win-Win-Situation für viele Seiten.
Genau, weil die Käufer und Käuferinnen einen guten Preis kriegen und die Händler sofort mehrere Autos verkaufen können.
Genau so ist es. Und wir als Plattform wären dann tatsächlich nur erfolgsbeteiligt gewesen, auch auf Seiten des Händlers. Das heißt, wenn dort ein Deal zustande kommt, kriegen wir eine kleine Provision. Das war die Grundidee.
Das Konzept wurde anfangs auch viel gelobt. Du hast ja gerade auch schon gesagt, es war eine Win-Win-Situation für mehrere Seiten. Aber du bist mit deinem Mitgründer gescheitert und hast später auch gesagt, ihr habt alle klassischen Fehler gemacht. Was meinst du damit?
Ja, also was ist passiert? Wir haben ziemlich schnell Kapital aufgestellt und vielleicht auch hier eine kleine Falle, in die wir getappt sind. Wir haben, bevor wir die Juristerei und unsere Berufe verlassen haben, schon ein paar Alpha-Tiere, nenne ich das jetzt einmal, eingeladen aus unserem Freundeskreis, die uns in unserem Vorhaben ein bisschen challengen sollen. Und wir wollten dadurch feststellen, gehen wir in die richtige Richtung oder passt da irgendwas nicht, abhängig vom Feedback. Und was ist passiert? Diese Alpha-Tiere mehr oder weniger sind nach Hause gegangen und haben uns so circa 100.000 Euro am Tisch liegen lassen. Das heißt, Confirmation pur. Das passt, das hat schon einen Sinn, was wir da machen, und haben entsprechend gekündigt. Und wir haben dann mit dieser Euphorie das ganze Geld dann noch einmal insgesamt über 500.000 Euro aufgestellt und in eine Plattform gesteckt, in dem Aufbau dieser Plattform. Der Fehler hier war, dass wir zu groß gebaut haben. Das heißt, um einfach nur zu testen, ob jetzt nehme ich dich wieder als Beispiel, Anja, du und ich uns irgendwo finden, vielleicht auch auf der Straße und zufällig gemeinsam ein Auto haben wollen. Nur um das zu testen, haben wir halt zu groß gebaut. Wir haben sowas wie Amazon gebaut. Login für Händler, Login für User. Wenn du den Automobilmarkt kennst, dann weißt du auch, dass jede Marke einen eigenen Autokonfigurator hat und jeder ist anders. Mhm. Wir haben das versucht zu vereinheitlichen, was uns auch gelungen ist. Wir haben darüber hinaus einen Kreditrechner gehabt, um sofort die Kreditrate ausrechnen zu können. Und auf etwas, worauf ich besonders stolz bin, wir haben auch sowas wie einen Lifestyle-Konfigurator gebaut. Weil es dann für unsere Zielgruppe, so wie wir das gesehen haben, nicht mehr darum ging, welche technischen Details stecken in einem Auto, sondern vielmehr, welchen Lifestyle lebe ich und welches Auto passt zu meinem Lifestyle. Und daher die Frage Hund oder Katze, Schach oder Skifahren, Stadt oder Land und so weiter. Also richtig, richtig kreativ, aber entsprechend auch alles gebaut, weil wir dachten, wenn wir launchen, das muss alles Hand und Fuß haben.
Aber es war dann im Prinzip so groß, dass ihr eine kritische Masse, die ihr für diese Größe gebraucht habt, gar nicht erreicht habt.
So ist es. Und nicht nur die kritische Masse, weil die Masse war ja theoretisch da, als wir gelauncht haben, nur wir haben nicht gewusst, wo sind sie auf unserer Plattform. Wir sehen auf Google Analytics, dass hier tausende Menschen auf der Plattform sich bewegen, aber wir haben keine Ahnung, wer sie sind, warum das nicht funktioniert. Und wie gesagt, das alles noch einmal nur, um zu testen, ob eben zwei Leute einen besseren Rabatt bekommen. Und das war ein Kapitalfehler. Lustigerweise gibt es Studien dazu und mir ist es auch aufgefallen mit meinen Fuck-Up-Nights, als auch bei den Firmen, mit denen ich war, dass das der Grund Nummer eins ist, warum Startups und Projekte scheitern. Und zwar, ich nenne es jetzt ein bisschen anders, man verliebt sich in die Lösung, aber nicht in das Problem. Und das ist einfach der erste Kapitalfehler, den wir gemacht haben. Wir wollten eine schöne Lösung haben und haben vergessen, dass es eigentlich hier nur um die Frage geht, günstiger, schneller, besser, zu zweit.
Und dann war es irgendwann vorbei?
Es war nicht ganz so schnell, aber es war tatsächlich dann vorbei. Also was passiert, wenn du viel Kapital aufstehst, viel Kapital für eine falsche Lösung ausgibst? Naja, dann steigt der Druck und man fängt auch zu scheitern an. Also nicht nur das Geld ist weg, sondern man fängt auch zu streiten an. Und das ist bei uns auch der Fall gewesen. Das heißt, meine Mitgründer haben dann irgendwie sich doch zurückgezogen und ich war plötzlich alleine. Aber mein Glück war, dass ich dann für ein paar Monate in Silicon Valley konnte. Und dort war ich bei einem Accelerator-Programm von Plug and Play, also Plug and Play Tech Center, gibt es auch in Deutschland und überall auf der Welt. Und ich war im Silicon Valley in Sunnyvale und habe dort tatsächlich wahnsinnig viel lernen können über, wie macht man es richtig und überhaupt, wie geht man mit Fehlern um, weil vielleicht hätte ich sie von Anfang an einbauen müssen. Fail fast, fail early instead of fail expensively. Das war eben unser Problem. Als ich zurückgekommen bin, habe ich wirklich die Plattform ein bisschen umgebaut, weil danach war nicht mehr so groß die Technologie im Vordergrund, sondern einfach eine Landingpage, und hinter der Landingpage war ich versteckt mit meiner Excel-Tabelle und mit meinem Telefon, und ich habe plötzlich direkten Kundenkontakt gehabt und habe herausgefunden, welche Kundengruppe hat tatsächlich ein Problem, das es wert ist, gelöst zu werden. Und Spoiler, es war nicht so, wie wir gedacht haben, alle Autokäuferinnen und Autokäufer, sondern auch nicht die männliche Kundschaft, sondern es waren tatsächlich Frauen, die unsere Hilfe gebraucht haben. Und das vielleicht nur ganz kurz erklärt, kann ja jemand daraus lernen, der gerade selbst in der Gründungsphase ist. Männer haben Angebote schon gehabt und wollten einfach nur challengen, uns challengen, beziehungsweise sehen, ob sie das Beste rausgeholt haben mit ihren Verhandlungsfähigkeiten. Frauen haben das Problem, dass sie erfolgreich sind, dass sie Unternehmerinnen sind, Geschäftsführerinnen, und wenn sie dann in ein Autohaus gehen, war die erste Frage, ja hallo, wo ist denn ihr Mann? Oder ja hallo, wollen wir ein rotes Auto haben?
Und brauchst vielleicht noch Platz für einen Kindersitz?
So ungefähr, ja. Also echt die Klischees, die man ja so auch aus dem Fernsehen kennt. Aber tatsächlich wollten diese Frauen und wollen zu Recht nicht so behandelt werden. Und haben gesagt, wenn mir jemand helfen kann, professionellst, den bestmöglichen Preis zu bekommen und das Auto vielleicht sogar nach Hause geliefert zu bekommen, dann bin ich sogar bereit, dafür zu zahlen. Und das habe ich dann rausgefunden. Wo ist jetzt der Failure? Der Failure war, dass wir als Team einfach nicht mehr funktioniert haben. Als das funktioniert hat, ist mein Founding-Team wieder zurückgekommen und hat gesagt, ja, so wollen wir es aber nicht machen. Es war meine Chance, meine Anteile mehr oder weniger zu verkaufen und das Ganze dem Team in die Hände zu legen, dass sie das fortführen. Und sie haben das aber ja, dann nicht geschafft. Hm. Nach weiteren 3 Monaten, sie wollten meinen Weg nicht weiterverfolgen, nach 3 bis 6 Monaten haben sie dann das Unternehmen zudrehen müssen.
Bevor wir dann jetzt darüber sprechen, wie du dann mit dem Scheitern umgegangen bist, müssen wir auch einmal darauf gucken, was du parallel dazu schon gemacht hast. Du hast 2014 das Konzept der Fuck-Up-Nights in Österreich bekannt gemacht. Da sprechen ja Unternehmer und Unternehmerinnen über ihre eigenen Fehler und übers Scheitern. Wenn du jetzt sagst, ihr habt die klassischen Fehler gemacht, hast du denn da dann nicht schon mal von diesen Fehlern, die ihr dann bei eurem Startup gemacht habt, gehört? Hätte dich das davon nicht bewahren können?
Ich habe davon gehört, ich habe auch viele andere Fuck-Ups gehört. Das Problem ist, dass sich in die Lösung verlieben, anstatt in das Problem ja quasi so die Überschrift gibt. Aber viele unterschiedliche Wege führen zu diesem Outcome. Mhm. Und mir war das ja noch nicht so bewusst. Das heißt, was ich nämlich nicht gewusst habe, und das war ja das größere Problem, wir haben dadurch, dass wir sehr viel Aufmerksamkeit auf uns gezogen haben, haben wir fälschlicherweise geglaubt, wir sind auch irgendwo im Zentrum des Universums. Alle schauen auf uns, was ein Kapitalfehler war, weil so wichtig sind wir nicht und waren wir auch damals nicht. Aber eben dieser Irrglaube. Und wenn man glaubt, dass viele auf einen schauen, dann hat man oder haben wir damals das Gefühl gehabt, ich kann jetzt von mir sprechen, dass wir irgendwo auch eine Angst hatten, uns zu blamieren, Angst zu versagen, eben auch Angst zu scheitern. Ironischerweise hat diese Angst das Scheitern beschleunigt. Weil, wie gesagt, plötzlich macht man es schön anstatt effizient. Plötzlich glaubt man, die Lösung noch schöner machen zu müssen, noch mehr investieren zu müssen, anstatt mit einem halbfertigen, billigst gebauten Produkt hinzugehen. Und das ist jetzt auch mein Learning. Also ich habe überhaupt keine Ängste mehr in dieser Hinsicht. Wenn es nicht fertig ist, dann ist es gut, dass es nicht fertig ist. Weil nur so kann ich es weiterentwickeln in die richtige Richtung. Wenn ich einmal fertig gebaut habe, ohne mit dem User gesprochen zu haben, dann ist die Chance sehr wahrscheinlich, dass ich einfach den User übergangen habe. Mhm. Und dieses Learning habe ich nicht gehört. Ich habe dann auch das Publikum und viele, viele in meiner Community gefragt, genau diese Frage habe ich gestellt. Wo glaubt ihr, kommt denn die Angst vor dem Scheitern her? Ist es die Ungewissheit, wie die eigene Fähigkeit ist oder wie das eigene Produkt, die eigene Idee ausgehen könnte? Oder ist es eher die Gewissheit, dass andere ja urteilen werden, wenn es nicht nach Plan geht und überhaupt nicht positive Vibes spreaden werden? Und 76% haben gesagt Zweiteres. Das hat mich eben ja einerseits bestätigt in meiner Überlegung, dass es nicht nur per se darum geht, dass ich mir selbst nicht vertraue und meinen Fähigkeiten nicht genug Vertrauen schenke, sondern dass hier auch die Zivilgesellschaft einen großen Einfluss hat, wie wir Unternehmerinnen und Unternehmer arbeiten und handeln.
Wie bist du denn in dem Moment des Scheiterns, als dann damals das Startup vorbei war, damit umgegangen? Was hast du gemacht?
Offen gesprochen war das eine sehr schmerzvolle Zeit. Das war schon eine sehr schmerzvolle Erfahrung. Vieles ist nicht so aufgegangen, wie ich es mir gedacht und vielleicht auch gewünscht habe. Die Idee war ja, mit meinem besten Freund die Welt zu erobern, und plötzlich bin ich alleine und das Unternehmen funktioniert nicht, als auch die Freundschaft funktioniert nicht mehr. Das war nicht die Idee. Mit diesem Low, das ich hatte, habe ich klischeehaft ein One-Way-Ticket ins Warme gebucht, nämlich nach Thailand in meinem Fall, und habe dort einfach das verdauen wollen und auch reflektieren wollen. Wie kam es dazu? Was habe ich falsch gemacht? Was sind meine Learnings? Das ist wichtig, dass man sich Zeit nimmt und sich überlegt, was habe ich daraus gelernt? Das habe ich gemacht und erst dann habe ich durch dieses Reflektieren festgestellt, wo ja hier die Fehler waren, die Kapitalfehler, die auch ich gemacht habe, so dass ich es in Zukunft nicht mehr machen muss. Vielleicht nur ein kleines Detail zu diesem Klischee. Ja, tatsächlich haben wir auch eine Umfrage mal gemacht, wie gehen Unternehmerinnen und Unternehmer um nach einem Business-Fuck-up, und haben USA und Europa vergleicht. Und ja, ich war der typische Europäer, emotional verdauen ist die Devise. Verstecken und emotional verdauen, während Amerikaner und Amerikanerinnen hier das Reflektieren, die Business Learnings nehmen und es sofort noch einmal probieren.
Wobei ich beim Scheitern beide Seiten verstehen kann. Also sowohl zu sagen, okay, ich lerne jetzt daraus und mach's nochmal und dann diesen und jenen Fehler nicht nochmal, aber auch zu sagen, ich muss das jetzt erstmal für mich persönlich verdauen, weil man hat ja auch Zeit reingesteckt und Herzblut reingesteckt irgendwann mal.
Ja, natürlich, aber wenn du, ja, natürlich, Punkt, du hast recht, Anja. Man kann aber auch weiterdenken. Ich glaube, dass irgendwo in der Mitte die Wahrheit liegt, weil dieses emotional vor allem verdauen, geht ja auch in die Richtung, man hinterfragt sich ja selbst, ist das Projekt und das Startup gescheitert oder bin ich als Mensch gescheitert? Und leider sind wir in Europa noch dort, wo auch der Mensch selbst hinterfragt wird und das Scheitern als Mensch irgendwo auch ein Thema ist. Und das kommt dann einfach daher, weil wir auch jetzt nicht das klassische Unternehmerland sind, vor allem in Österreich, aber auch ganz Europa ist es nicht so, wie zum Beispiel Israel, wie zum Beispiel das Silicon Valley Amerika. Weil dort ist es ein leichteres, wenn du weißt, ich werde gerade gefeiert, weil ich gescheitert bin. Mhm. Jetzt bin ich erst recht ein guter Unternehmer und die Wahrscheinlichkeit, dass ich jetzt noch mehr Kapital aufstellen kann für meine zweite Idee, ist größer. Natürlich ist es dann leichter zu sagen, das analysiere ich und mache es gleich noch ein zweites Mal, während wir hier Schwierigkeit haben, eine zweite Chance zu bekommen, oft mal gebrandmarkt ist, und wenn Menschen Konkurse und Insolvenzen schlittern, dann ist es ja nochmal juristisch auch nochmal ganz, ganz unfein, sagen wir mal so vorsichtig.
Was war denn dein erstes Learning? Was war das Erste, was du dann gemacht hast, als du aus Thailand wieder da warst?
Mein erstes Learning war tatsächlich die Tatsache, dass ich nicht mehr Angst haben möchte, mich zu blamieren. Das war das Erste. Mein zweites Learning, das kann ich noch ganz kurz ausführen, war auch, dass ich als Jurist die Gesellschaftsverträge für unser Startup aufgesetzt habe. Und das habe ich so für uns Founder nied- und angelfest gemacht, dass egal ob Venture Capital oder wer auch immer zu uns kommt, wir Founder sind geschützt. Dabei habe ich übersehen, dass wenn ja ich mit meinem Co-Founder ein Problem habe, dass wir da keine Lösung haben. Mhm. Und das heißt, da habe ich auch einmal vielleicht, also nicht vielleicht, sondern da habe ich für mich auch erkannt, Moment, ich sollte mich vielleicht auf das konzentrieren, was ich gut kann, wo ich glaube, da habe ich Fähigkeiten, und Gesellschaftsverträge auch als Jurist, die waren auch damals nicht, als ich Jurist war, mein Schwerpunkt, sondern ich war eher im Immobilienrecht und Zivilrecht. Das hätte ich Experten geben sollen. Und das ist auch eine Sache, die ich befolge. Sei es steuerrechtlich, dafür gibt es Experten, sei es andere Thematiken. Es gibt Experten, die hole ich ins Boot. Weißt du, was bei mir lustigerweise war, als ich zurückgekommen bin? Ja, es war eine schwierige Phase und ich war in Thailand. Aber als die Geschäftspartner, mit denen ich zu tun hatte in Österreich, die Autohändler gehört haben, dass ich nicht mehr da bin, haben sie schon noch gewusst, deren steht für Innovation und Digitalisierung, auch vor allem im Automobilbereich. Und diese Autohändler haben mich dann mehr oder weniger angerufen und haben gesagt, wir brauchen deine Hilfe. Und Glück im Unglück, ich habe ein schönes Leben in Thailand gehabt, die paar Monate, wo ich drüben war. Aber ich habe dann gesagt, ich nenne jetzt einfach einen Tagessatz, der sehr lukrativ auch für mich ist, zurückzukommen. Und wenn sie das akzeptieren, dann bin ich wieder zurück im Business und gehe in Richtung Beratung und helfe ihnen, diese Digitalisierung anzugehen, vor allem die Autohändler und Händlerinnen. Und das war bei mir der Fall. Ich habe das Angebot, das ich gelegt habe, wurde angenommen und dann war ich nach ungefähr 3,5 Monaten wieder in Österreich.
Du hast dann das Failure Institute Österreich gegründet und einen YouTube-Kanal gemacht, The Failure Talks. Mhm. Wann hast du denn dann gemerkt, rund um das Thema Scheitern kann ich mir auch ein Geschäftsmodell aufbauen?
Das war ein schleichender Prozess. Ich habe nach Thailand und nach meinem eigenen Scheitern, nach dieser grandiosen Erfahrung gedacht, jetzt erst recht, jetzt mit den Fuck-Up-Nights, vor allem, was ja bei uns wie ich sie mache, ein Community-Event ist, kostenlos. Ich wollte so viele Menschen wie möglich erreichen, dass sie auch das Positive rausnehmen und jetzt erst recht dieses Scheitern enttabuisieren. Und ich war viel auf der Bühne, da wurde ich eben mit meiner Expertise und als der Gründer hier in Österreich von den Fuck-Up Nights gefragt, ob ich nicht einmal einen Vortrag halten möchte, einen Vortrag bei einer Konferenz. Dann war es einmal eine Firma, die eine Keynote von mir haben wollte. Dann war es mehr als nur eine Keynote, mal ein kleiner Workshop und so weiter und so fort. Und so habe ich gesehen, dass ich dadurch, dass ich mich exklusiv mit diesem Thema beschäftige und das nicht nur als, wie viele andere Berater und Coaches, nur als Trend wahrnehmen und wenn morgen der nächste Trend da ist, dann sind sie auch dort, sondern für mich ist es wirklich elementar. Ich bin bei diesem Thema jetzt mittlerweile seit 9 Jahren, also habe auch ein Wissen angeeignet, habe es auch zahlreich bei Firmen getestet und habe dann einfach gesehen, das macht mir extrem viel Spaß. Ich kann helfen, dass nicht nur Menschen weniger Ängste haben und sich mehr trauen, aber auch Firmen verstehen, dass in einem Fehler, der passiert, ja ganz viel Potenzial steckt. Nicht nur wissenstechnisch, sondern auch unternehmerisch betrachtet, weil Fehler machen und Fehler nicht rechtzeitig beseitigen oder Fehler wiederholen, kann ganz viel Geld kosten. Und wenn wir Maßnahmen setzen, um das eben einzusparen, dann geht es einem Unternehmen ja auch besser. Nicht nur finanziell, sondern auch von der Firmenkultur ja auch.
Kommen die Firmen denn zu dir, wenn sie schon gescheitert sind oder vorher schon?
Im Prinzip sowohl als auch, wenn ich ehrlich bin. Aber mehr eigentlich Firmen, die erkennen, dass eine Fehlerkultur wichtig ist. In Deutschland, eigentlich in ganz Europa. Mhm. Die erkennen, dass, da müssen wir jetzt ansetzen. Da ist so viel, Vorteile sind damit verbunden. Und wenn wir eine positive Fehlerkultur von Anfang an aufbauen oder jetzt langsam transformieren. Und das ist schön zu sehen. Natürlich gibt es eine Historie und die muss man berücksichtigen und es gibt auch andere kulturelle Themen, die man berücksichtigen muss, aber irgendwie schaffen wir es tatsächlich, einen längeren Plan aufzusetzen, den wir dann langsam Step by Step mit Struktur abarbeiten. Firmen gibt es auch und Organisationen, die ja ein größeres Fuck-up haben und sagen, upsi, was machen wir jetzt? Ich sage das deshalb, weil oftmals mit so einem größeren Fuck-up, vor allem in einem Konzern, das nicht reflektiert wurde, aus dem keine Lehren gezogen wurden, hängt das irgendwo über den Köpfen der Menschen. Und ich habe Unternehmen erlebt, wo es dann heißt, wir haben eine super Idee, lass uns das machen. Oh no, wait, wir sind doch damals mit dem Projekt XY schon gescheitert. Nee, lass mal sein. Und da sagt das Unternehmen, oder es fragt sich zumindest, wo kommt das her? Wo haben wir diese Innovationskraft und diesen Mut verloren? Vor allem Neues auszuprobieren. Und wenn sie dann feststellen, das hat vielleicht mit diesem einem oder anderen Projekt zu tun, dann komme ich auch gerne ins Spiel und wir analysieren das und entwickeln die Learnings, fassen sie zusammen, peilen das und es hat wahnsinnige viele Wirkungen. Einerseits allein die Signalwirkung, dass das Unternehmen oder die Beteiligten inklusive dem Vorstand sich dem stellen und analysieren und reflektieren und die eigene vielleicht auch Schuld suchen oder den eigenen Beitrag, ich will es nicht Schuld nennen, ist extrem wertvoll, insbesondere auch im Hinblick auf Vorbildwirkung. Weil wenn auch oben gezeigt wird, wir sind alle nicht von Fehlern befreit, dann ist es erst recht bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein Selbstverständliches, dass sie dann auch dem nacheifern.
Du sagst, dass Fehler sich auch positiv auswirken können, wenn man richtig mit ihnen umgeht. Wie geht man denn aus deiner Sicht richtig mit Fehlern um?
Wie geht man mit Fehlern richtig um? Ganz kurz die Vorgeschichte oder das andere, wie geht man aktuell mit Fehlern um? Wenn ein Fehler passiert, dann schämt man sich dafür. Weil man sich dafür schämt, versteckt man diesen Fehler, kehrt es unter dem Tisch und gibt das Wissen nicht weiter. Und genau es umgekehrt in jedem dieser einzelnen Punkte zu machen, ist der richtige Umgang damit. Das heißt, Fehler ansprechen, Fehlerwissen teilen, weil der Fehler könnte ja auch dem anderen ja auch passieren. Das ist für mich die Definition von Teamwork, wenn ich ehrlich sein darf. Wenn ich etwas weiß, eine Gefahr kenne und ich weiß, dass das dir auch passieren könnte, dann sollte ich doch eher ermutigt werden, das mit dir zu teilen, damit bei dir der Fehler nicht passiert. Das heißt, da steckt doch dieses Positive. So geht man damit um. Nur, es braucht Rahmenbedingungen dafür. Also es ist zu wenig zu verlangen, mach das bitte, sondern es braucht Rahmenbedingungen. Es gibt Rahmenbedingungen, die jetzt aktuell nicht das ganze Thema fördern. Das heißt, wir müssen uns dem widmen. Wie können wir diese Rahmenbedingungen schaffen? Welche sind das konkret? Und wie können wir das schaffen, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und auch Menschen sich wohler fühlen? Und dann, wenn es nicht um Unternehmen geht, vielleicht auch hier ein kleiner Hinweis darauf, dass Scheitern ja überhaupt bedeutet, dass ich zunächst mutig war. Ich habe mich getraut. Ich glaube, 90% der Menschen traut sich ja gar nicht. Das heißt, auch wenn ich gescheitert bin in diesem ersten Anlauf, dann heißt das ja nur positiv, dass ich mich getraut habe und allein das gehört schon gefeiert. Und dann heißt es auch, wow, ich weiß jetzt was, was ich vorher nicht wusste. Das heißt, jetzt erst recht. Das heißt, du siehst, das Scheitern kann auch exklusiv positiv besetzt werden. Ich rede aber jetzt hier, um es klarzustellen, nicht von diesen klassischen blöden Fehlern. Fehler ist natürlich nicht gleich Fehler. Es gibt Fehler, die ich mit ein bisschen Recherche, mit ein bisschen Augen öffnen, zuhören, hätte verhindern können. Naja, come on, dann erwarte ich mir das von einem mündigen Menschen, dass das auch passiert. Aber ich rede von diesen Fehlern, die niemand gekannt hat, die nicht geplant waren, die, weil das Wissen nicht vorhanden war oder zu diesem Zeitpunkt nicht einfach da war, dann ist es ein wertvolles Fuck-up. Und genau dieses gehört aufgeschrieben, dieses gehört mit allen anderen geteilt.
Du organisierst jetzt seit fast 10 Jahren Fuck-Up-Nights in Österreich. Merkst du da irgendwie schon Veränderungen? Also wie geht man zum Beispiel in Österreich mittlerweile mit dem Thema Scheitern um?
Ich glaube, wir gehen auch in ganz Europa gleich damit um. Also es ist eine richtige Entwicklung, die stattfindet. Es geht in die richtige Richtung. Immer mehr und mehr Leute schauen sich die Fuck-Up-Nights in ganz Europa an. Ich habe auch meine Kollegen in Berlin, in Frankfurt, auch in Österreich, wir sind ja mit dieser Bewegung in über 300 Städten weltweit. Aber jetzt in Österreich, ja, es geht in die richtige Richtung. Immer mehr und mehr Firmen öffnen sich dafür und wollen in diese Richtung was machen. Fakt ist aber auch, dass gerade letztens eine Umfrage ergeben hat, dass gerade Unternehmen keine 6% in der deutschsprachigen Region dem Thema Fehlerkultur die Aufmerksamkeit schenken. Also wir sind hier bei 6%. Das ist schon sehr brutal wenig. Noch viel Potenzial. Aber ja, es geht schon in die richtige Richtung. Immer mehr und mehr Leute kommen zu den Fuck-Up-Nights. Bei meinen Veranstaltungen bin ich oftmals in wenigen Stunden ausgebucht. Und die Bude ist bummvoll, wie man so schön sagt. Das heißt, das Interesse wird immer größer und hört gar nicht auf, sodass wir tatsächlich auch nächstes Jahr auch größere Sachen planen und nicht nur die Fuck-Up-Nights als Community-Event.
Wo siehst du dann gesellschaftlich so einen Umgang mit dem Thema Scheitern? Wie sieht da Veränderung aus? In welche Richtung geht's da?
Bei der Gesellschaft geht es tatsächlich darum, dass wir nicht nur die Individuen anschauen, die sich etwas trauen könnten und wollen und dann ihnen Mut zusprechen, komm, trau dich und das quasi nur im engsten Umkreis, sondern ich möchte die Masse adressieren, die nichts mit dem Thema zu tun hat, die aber sich selbst fragen kann, leiste ich einen Beitrag in Richtung Mutkultur und Lernkultur? Weil das ist ja eigentlich das, wofür Fehlerkultur steht. Mutkultur und Lernkultur. Oder bin ich ein Hindernis? Und entsprechend möchte ich hier wirklich alle einladen, sich selbst das zu fragen. Welchen Beitrag leiste ich? Auch im kleinen Umfeld. Auch wenn zu Hause irgendwas passiert, sage ich wie bei den Kindern. Steh auf, probier es noch einmal. Oder sage ich, bitte versuch gar nicht das Gehen, liebes Baby, weil das ist so schwer und du wirst jetzt noch 100 Mal scheitern, bis du endlich gehen kannst. Also hier noch einmal die Verantwortung der Gesellschaft in Erinnerung rufen. Ich glaube, das ist eine schöne Verantwortung. Das ist jetzt kein Blaming oder sowas. Das ist eine schöne Verantwortung, die wir alle haben, wenn wir hören, da will jemand etwas probieren, entweder Mut zu sprechen, irgendwie unterstützen, dass die Person sich das traut und wenn es nicht nach Plan geht, dann einfach auch den Fokus auf die Learning setzen, es noch einmal zu probieren, anstatt von Anfang an hier das Negative zu sehen. Und das ist in der Zivilgesellschaft der größte Haken, der größte Punkt, den ich sehe.
Wie sieht's bei dir in der Zukunft aus? Du sprichst wahrscheinlich immer noch weiter über Scheitern und Fehlerkultur, weil du da sehr enthusiastisch bist. Aber kannst du dir auch vorstellen, zum Beispiel auch nochmal zu gründen?
Oh ja, sehr. Ich möchte nächstes Jahr auch sowas wie ein Failure Festival starten, weil ich merke, dass hier viel mehr passieren kann, als nur drei Speaker, Speakerinnen, die in 10 Minuten ein Fuck-up und die Lessons Learned teilen. Und eine andere Sache, die ich jetzt auch parallel gründe, aber auch hier mit meinen Learnings, fail early, fail fast, if necessary, ist sowas wie ein Failure Manager. Wir sind gerade auch in dieser AI-Welt, das heißt ein Failure Manager, der dabei Unternehmen hilft, Fehler schnellstmöglich zu erkennen, Fehler schnellstmöglich zu beseitigen und auch gleichzeitig zu schauen, dass dieser Fehler nicht wiederholt wird, weil genau da auch sehr viel Kapital steckt. Es gibt Umfragen, die zeigen, dass ein Unternehmen mit 1000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ungefähr 1 Million Euro pro Jahr sparen kann, indem eben Fehlerwiederholungen eingestellt werden oder Fehler rechtzeitig erkannt und beseitigt werden. Und das ist für mich einfach so ein Riesenenthusiasmus, genau das Thema zu tackeln.
Das sagt Dejan Stojanovic, der heute ein Failure-Enthusiast ist und sich ein eigenes Geschäftsmodell mit seiner Scheiterbegeisterung aufgebaut hat. Vielen Dank für das Gespräch.
Herzlichen Dank, Anja.
Über Fehler sprechen und das Fehlerwissen weitergeben ist gutes Teamwork, sagt Dejan Stojanovic. Und Unternehmen können dadurch Geld sparen, denn, wie wir schon in mehreren Folgen gehört haben, Fehler kosten Geld. Dejan hat selbst erlebt, dass in der europäischen Kultur Fehler aber erstmal verdaut werden müssen und man sich versteckt. Besser wäre es, die Fehler zu reflektieren und es mit den Learnings sofort nochmal zu probieren. Auch wenn das, wie so vieles, vermutlich leichter gesagt ist als getan. Nächste Woche ist Leni Bold im Flopcast zu Gast. Sie musste die Notbremse ziehen, weil sie ein Burnout bekommen hat und hat dann einen großen Schritt gewagt. Statt weiter in Berlin zu bleiben, ist sie nach Mallorca ausgewandert und konnte dort mit genügend Ruhe und Abstand ihre Selbstständigkeit aufbauen. Heute ist sie Expertin für Work-Life-Balance. Welche Tipps sie hat und was sie aus ihrem Burnout gelernt hat, hört ihr nächste Woche. Wenn ihr uns schon folgt oder abonniert habt in eurer Podcast-App, dann landet die neue Folge direkt in eurem Feed und ihr unterstützt mit einem Abo auch unsere Arbeit. Stefan Siegert und Imke Zimmermann haben an dieser Folge mitgearbeitet. Tim Schmutzler hat die Folge produziert. Mein Name ist Anja Bolle. Ich freue mich, wenn ihr auch nächste Woche wieder reinhört. Tschüss.
Der Flopcast. Wenn Scheitern zu neuen Träumen führt. Euer Podcast für Unternehmerinnen und Unternehmer. In Kooperation mit Lexware.